Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Seit Monaten dürfen die 737 Max Jets von Boeing aus Sicherheitsgründen nicht abheben. Auch der irische Billigflieger Ryanair ist betroffen. Möglicherweise stärker als bisher gedacht. Wir schalten in dieser Sendung zu unserer Korrespondentin nach London. Außerdem die hohen Preise für Autoersatzteile, ein Ärgernis für viele Kunden. Dazu fällte der Europäische Gerichtshof heute ein Urteil. Wir berichten in dieser Sendung. Doch zunächst in die USA. Der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hatte seine Pressekonferenz noch gar nicht eröffnet. Da bekam er schon wieder den Zorn des Präsidenten zu spüren. Donald Trump sprach Powell jeglichen Mut und jeden Verstand ab. Der Grund, die Fed hatte den Zinssatz wiederum um lediglich 0,25% gesenkt. Und das geht Trump nicht weit genug. Unser Korrespondent in Washington, Thilo Kössler, berichtet.
Es klang schon fast wie eine Rechtfertigung, als Fed-Chef Jerome Powell seine routinemäßige Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung der US-Notenbanker mit diesen Worten begann.
My colleagues at the Federal Reserve and I are dedicated to serving the American people. We do this by steadfastly pursuing the goals Congress has given us, maximum employment and stable prices.
Die amerikanische Notenbank sei dem Wohl des Landes verpflichtet und komme ihrem Auftrag nach, für einen starken Arbeitsmarkt und stabile Preise zu sorgen, sagte Jerome Powell. Erst dann verkündete er die zweite moderate Zinssenkung dieses Jahres um einen Viertelpunkt, nämlich auf eine neue Spanne von 1,75-2%. Das sei angesichts der weltweiten Risikofaktoren und des steigenden Inflationsdrucks angemessen.
Today's decision to lower the federal funds rate target by a quarter percent to 1.75% to 2% is appropriate in light of the global developments I mentioned, as well as muted inflation pressures.
Seit vergangenem Jahr, so der Fed-Chef, habe die Weltwirtschaft deutliche Schwächesymptome entwickelt, vor allem in Europa und China. Zudem gäbe es eine Reihe geopolitischer Risikofaktoren, zu denen Powell auch den ungeklärten Brexit zählte.
Additionally, a number of geopolitical risks, including Brexit, remain unresolved.
Vor allem sind es jedoch die zahlreichen Handelskonflikte, die auch der US-Wirtschaft zusetzen. Die Exporte sind zurückgegangen, das Investitionsklima hat sich verdunkelt. Powell erklärte, dass die Fed nicht die Kompetenz habe, in die Handelspolitik einzugreifen. Die Notenbank müsse jedoch die Folgewirkungen bedenken und entsprechend reagieren.
The Fed has no role in the formulation of trade policy, but we do take into account anything that could materially affect the economy relative to our employment and inflation goals.
Wohl auch vor dem Hintergrund der wachsenden Spannungen in der Golfregion wollte Jerome Powell keinerlei Prognosen abgeben, ob es in diesem Jahr noch zu einer weiteren Zinssenkung kommen wird. Ein derartiges Signal hatten sich die Märkte von dem Fed-Chef erhofft. Powell wollte sich aber angesichts der zunehmenden Risikofaktoren nicht festlegen.
The future course of monetary policy will depend on how the economy evolves and what developments imply for the economic outlook and risks to the outlook.
Bei der Einschätzung der weiteren Entwicklung gingen die Meinungen der US-Notenbanker erneut auseinander. 3 von 17 Währungshütern sprachen sich gegen den jüngsten Zinsschritt aus. Nur 7 von ihnen machen sich für eine weitere Senkung in diesem Jahr stark. Die vorsichtige Geldpolitik der Fed stößt bei Donald Trump auf immer herbere Kritik. In einem weiteren wütenden Tweet gegen den Fed-Chef, der mittlerweile 44. offenen Intervention Donald Trumps gegen die Zinspolitik der Fed, warf der Präsident der US-Notenbank komplettes Versagen vor. Er kritisierte Powell, keinen Mumm, keinen Verstand und keinen Weitblick zu haben, so wörtlich. Jerome Powell, den Trump auch schon mal als Dummkopf und seinen Feind bezeichnet hatte, weigerte sich jedoch, zu den Verbalattacken des Präsidenten Stellung zu nehmen. Er werde bei seiner Linie bleiben, nicht auf Kommentare gewählter Volksvertreter zu reagieren, sagte er.
I'm not going to change my practice here today not responding to comments or addressing comments made by elected officials.
Im Übrigen betonte Powell, dass die US-Notenbank eine unabhängige Institution sei. Er und seine Kollegen würden auch weiterhin ihre Geldpolitik ohne Rücksicht auf politische Überlegungen gestalten.
I assure you that my colleagues and I will continue to conduct monetary policy without regard to political considerations.
US-Notenbankchef Jerome Powell, und wir nehmen den Bericht unseres Washington-Korrespondenten Thilo Kössler mit in den Handelssaal nach Frankfurt am Main, wo ich meine Kollegin Dorothee Holz begrüße. Frau Holz, wie fielen denn die Börsenreaktionen auf diese Zinsentscheidung aus?
Ja, die Ausschläge fallen ziemlich moderat aus, denn die Fed hat ja genau das gemacht, was die Märkte erwartet haben, und zwar zu 100%. Der DAX kam recht schwer in Schwung, aber immerhin steht hier ein Plus von 0,25% an der Börsentafel. Der DAX bei 12.420 Punkten. An der Wall Street hatte man sich beim Blick auf zukünftige Zinssenkungen wohl noch mehr erhofft. Dort stieg der Dow Jones um 0,1%. Die Nasdaq fiel um 0,1%, also ziemlich ausgeglichen. Am Devisenmarkt halten sich die Ausschläge auch in engen Grenzen. Der Dollar etwas schwächer, der Euro dagegen etwas stärker bei $1.1065.
Also alles sehr moderat. Stellt sich die Frage, war die Zinssenkung nun nötig oder nicht? Wie geht es in der US-Wirtschaft wirklich?
Ja, also die nackten Zahlen sprechen für eine recht robuste Wirtschaft. Im zweiten Quartal wuchs die US-Wirtschaft aufs Jahr hochgerechnet um 2,1%. Nicht mehr ganz so stark wie im ersten Quartal. Der Verbraucher bleibt nach wie vor die größte Stütze. Der Arbeitsmarkt brummt, aber ist das auch das ganze Bild? Bei mir ist Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ-Bank. Herr Bielmeier, wie steht es wirklich um die US-Wirtschaft?
Ja, die Zahlen, die Sie genannt hatten, die stimmen natürlich und das Bild insgesamt ist ganz gut. Wobei natürlich die Krisen, die wir weltweit haben, sich prinzipiell auch negativ auf die USA auswirken können. Insbesondere der Handelskonflikt mit China, den ja die Politik selbst vorantreibt, sind eine Gefahr. Aber eigentlich zurzeit steht die US-Wirtschaft sehr robust da.
Wäre die Zinssenkung denn überhaupt nötig gewesen, nochmal gefragt?
Ja, das kommt darauf an. In der jetzigen Zeit ja. Viele Zentralbanken senken die Zinsen, so auch die Fed nun. In früheren Konjunkturzyklen würde ich sagen, bei so einem Wirtschaftsbild, insbesondere bei so einer solch niedrigen Arbeitslosigkeit, wäre eine Zinssenkung sicherlich nicht so in dem Ausmaß notwendig gewesen oder hätte auch nicht stattgefunden.
Ein 0,25%, das hört sich ja wirklich nicht viel an, ist aber schon die zweite Zinssenkung in diesem Jahr und es könnte noch eine folgen, auch wenn man das offen lässt im Moment. Das klingt ja doch schon fast nach Aktionismus.
Ja, irgendwie schon. Die Fed fühlt sich ja anscheinend hier doch genötigt, die Zinsen zu senken und zwar auch in einen Zinssenkungspfad einzuschwenken. Man muss natürlich den 0,25% auch vor der absoluten Höhe der Zentralbankzinsen sehen. Die Spitze war 2,5%, wir sind jetzt bei 2%. In früheren Zyklen war die Spitze bei den Zentralbankzinsen um die 6%. Also man muss hier vorsichtig vorgehen, man hat nicht so viel Pulver, was man auch verschießen kann.
Trump übt ja erheblichen Druck auf die Fed aus, hat Powell auch schon Dummkopf genannt. Powell hält sich zwar tapfer, aber ist das nicht doch ein Einknicken gegenüber der Regierung?
Ja gut, das kann man nicht wirklich sagen, aber es sieht natürlich so etwas aus. Es hat noch nie in der Geschichte solchen politischen Druck auf die Zentralbank gegeben in den USA. Die verbalen Ausfälle sind, denke ich mal, einmalig. Ob jetzt die Fed tatsächlich dem politischen Druck weicht, das lässt sich so nicht sagen. Aber sicherlich wird er nicht völlig folgenlos sein. Rein vom Mental wird er sicherlich Spuren hinterlassen. Von daher würde ich sagen, dass der politische Druck hier leichte Folgen hat.
Dass politischer Druck kommt, liegt ja auch daran, dass die USA auf einem Schuldenberg sitzen, den man sich kaum vorstellen kann, nämlich auf 22 Billionen Dollar. Das ist ein Rekordstand. Da sind doch niedrigere Zinsen durchaus hilfreich.
Ja gut, wir haben erstens mal weltweit ein Verschuldungsproblem und die USA insbesondere. Das sind fast 110% des Wirtschaftswachstums, ist die USA verschuldet. Eine Neuverschuldung von 1.000 Milliarden pro Jahr zurzeit. Also da kommt auch noch einiges dazu. Da sind niedrige Zinsen natürlich sehr günstig, weil die Verschuldung dann einfach wenig kostet. Und in der Tat, die 10-jährigen Treasury Yields sind ja auch sehr niedrig, bei unter 1,5%. Und das Schatzamt denkt jetzt auch über die Begabe von 50-jährigen Anleihen oder vielleicht sogar längere Laufzeit nach, um sich dieses sehr niedrige Zinsniveau auch zu sichern. Weil nur damit lässt sich natürlich dieser Schuldenberg mittelfristig auch refinanzieren.
Dass die Finanzmärkte auf die Fed starren und sich entsprechend nach unten oder oben bewegen, ist klar. Alles ist globalisiert. Hat die Fed-Politik aber auch Auswirkungen direkt auf die deutsche Wirtschaft? Muss uns das überhaupt interessieren?
Direkt nicht, aber indirekt natürlich. Eine robuste US-Wirtschaft ist eine Stütze für die europäische und deutsche Wirtschaft. Natürlich auch über den US-Dollar, der bei sinkenden Zinsen eher zur Schwäche neigt, hat das einen Einfluss. Also indirekt auf jeden Fall. Noch dazu ist der Finanzmarkt globalisiert. Also die Zinsstimmung wird natürlich von den Amerikanern sehr stark diskutiert. Ihre Zinsen beeinflusst die Fed allerdings nicht.
Also die Sparzinsen weiter ist Sache der EZB. Vielen Dank. Das war Stefan Bielmeier von der DZ-Bank.
Ja, vielen Dank auch aus Köln. Und Herr Bielmeier hat es eben ja gesagt, auch andere Zentralbanken senken Zinsen. Und in der Tat, heute haben einige Notenbanken über die Zinsen entschieden. Wie fielen denn da die Beschlüsse aus?
Ja, die Bank of England hat gerade mitgeteilt, dass der Leitzins bei 0,75% bleibt. Die Schweizer Notenbank hat auch auf eine Zinssenkung verzichtet. Der Leitzins dort bei Rekordtiefen minus 0,75%. Auch in Japan bleibt alles beim Alten. Aber die Bank of Japan will bei Bedarf die Geldschleusen weiter öffnen. Und ganz gegen den internationalen Trend hat die Notenbank in Norwegen die Zinsen leicht erhöht, weil dort die Wirtschaft brummt.
Dann noch zu einigen Aktien. Wir müssen noch schaffen. Rocket Internet legt heute zu. Warum?
Weil die Halbjahreszahlen deutlich besser waren als im Vorjahr. Der Gewinn nach Steuern stieg auf 548 Millionen Euro, 150 Millionen mehr als im Vorjahr. Aber die Aktien sind leicht zurückgekommen.
Und einst von Rocket Internet an die Börse gebracht, HelloFresh. Die Kochboxen, die waren heute gefragt.
Allerdings 5% steigt der Aktienkurs, denn die US-Bank JP Morgan traut den Aktien ein Plus, ein weiteres von 50% zu.
Zum Schluss noch die deutschen Anleihen, der aktuelle Goldpreis und heute auch noch der Blick aufs Öl nach den Attacken gegen Saudi-Arabien.
Die meisten öffentlichen Anleihen verbilligen sich bis zu 49 Cent. Die Umlaufrendite steigt um einen Basispunkt auf minus 0,49%. Gold sinkt auf 1.499 Dollar und der Ölpreis steigt wieder. Nordseeöl kostet 2% mehr. US-Leichtöl steigt um 1,5%.
Vielen Dank nach Frankfurt, Dorothee Holz. Und von der Börse zur Luftfahrtbranche. Der irische Billigflieger Ryanair war schon immer bekannt für eine aggressive Preispolitik. Zwar kosten die Tickets im Schnitt derzeit nur 39 Euro. Zugleich aber müssen Passagiere, die ihre Boardingpässe nicht ausgedruckt haben, ordentlich nachbezahlen. Wer einen kleinen Koffer mitnehmen will, zahlt genauso wie eine Familie, die im Flieger zusammensitzen will. Der Flugdiscounter braucht diese kleinen Extraeinnahmen, denn derzeit steigen zwar immer noch Umsatz und Passagierzahlen, aber der Gewinn geht zurück. Das wird vielen der Aktionäre, die heute in einem kleinen Dorf bei Dublin zur Hauptversammlung zusammengekommen sind, überhaupt nicht behagen. Sandra Pfister, meine Kollegin in London, wie sauer waren die Aktionäre auf der Hauptversammlung?
Ja, im Vergleich zu sonst waren sie ziemlich sauer und auch ein bisschen rebellisch. Es war zwar kein Journalist zugelassen, weil die können ja kritisch sein, aber die Financial Times hat rausgekriegt, fast die Hälfte der Investoren, 49,5%, haben gegen die Boni gestimmt, die Michael O'Leary, der Chef, sonst bekommen soll. Das wäre ein dicker Betrag gewesen, allerdings nur, wenn Ryanair seine Ziele erfüllt und wenn sich der Aktienkurs verdoppelt. Davon allerdings ist der Flugdiscounter wirklich sehr weit entfernt. Der Aktienkurs lag an der Dubliner Börse im August 2017 bei 20 Euro. Das war das Hoch. Seither hat er sich mehr als halbiert und heute Morgen ging es dann auch nochmal runter auf 9,93 Euro. Und außerdem hat sich etwas wiederholt, was bislang auch nur einmal passiert ist, vergangenes Jahr. Da haben die Aktionäre auch O'Learys Verwaltungschef abgestraft mit einem schlechten Ergebnis bei der Wiederwahl. Und das ist schon ungewöhnlich. Normalerweise geht es bei Ryanair-Hauptversammlungen sehr locker zu, ganz flockig. Da werden Beschlüsse ruckzuck gefasst mit Zustimmungswerten, fast wie bei Parteitagen der Kommunistischen Partei in China. Und heute nicht. Und das zeigt, da ist schon Druck im Kessel.
Was waren denn die heiklen Themen?
Also Michael O'Leary sagt, und Sie haben es vorhin ja auch schon erwähnt, die größte Herausforderung für Ryanair ist, dass die 737 MAX von Boeing nicht ausgeliefert werden kann. Ryanair fehlen derzeit deswegen 30 Flugzeuge. Das hat O'Leary heute wohl ziemlich breit gewalzt. Genauso die Brexit-Thematik, da sagt er, beides, die Unsicherheit über den Brexit und die 737 MAX, die führen dazu, dass wir ein paar Standorte in Europa schließen werden. Und er hat damit auch begründet, dass er Personal abbauen will. Er sagt, er habe 400 Flugbegleiter zu viel und sogar 700 Piloten. Aber dass nur Boeing und der Brexit an der Ryanair-Krise schuld sein sollen, das ist natürlich nur die halbe Geschichte. Die Gewinne sind geschrumpft, obwohl mehr Passagiere mit Ryanair geflogen sind. Es liegt daran auch, dass die Personalkosten gestiegen sind um gut ein Fünftel, weil Ryanair dann doch mal Tarifverträge abschließen musste. Die deutschen Piloten haben ja auch kürzlich den ersten Tarifvertrag überhaupt abgeschlossen. Und Ryanair hat mehr Personal in die Flugzeuge gesteckt. Die dünne Besetzung hatte sich ja vom Sommer vor 2 Jahren gerecht. Aber wenn das Personal teurer wird und mehr Rechte erhält, dann geht der Wettbewerbsvorteil flöten, klar.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie sagen, Gewinne geschrumpft, wie besänftigt O'Leary denn die Aktionäre?
Er wirft ihnen einen Hoffnungsbrocken hin. Ryanair fährt inzwischen die Strategie, dass die verschiedene andere Anbieter, Ryanair Sun, aufgekauft haben, Malta Air oder Laudamotion. Und die führen Flüge für Ryanair aus. Und dann sagt er, er lässt die Airlines im Wettbewerb gegeneinander antreten. Und wenn die Piloten und das Personal nicht spuren, dann sagt er, ja, da verlagern wir eben die Kapazitäten. Das habt ihr dann davon.
Aha. Sandra Pfister zur Hauptversammlung von Ryanair, vielen Dank. Und von den Flugzeugen zu den Autos. Die Hoffnungen waren groß. Der Europäische Gerichtshof sollte heute in Luxemburg ein richtungsweisendes Urteil für Autobesitzer fällen im Streit zwischen dem Gesamtverband Autoteilehandel und dem koreanischen Hersteller Kia. Ging es grundsätzlich um die Frage, ob freie Händler beim Ersatzteilgeschäft benachteiligt werden. Kunden könnten je nach Urteil auf niedrigere Preise hoffen. Wie das Urteil denn nun ausgefallen ist, dazu unsere Korrespondentin Gigi Deppe.
Autoersatzteile sind seit 2013 deutlich teurer geworden, hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft im letzten Jahr festgestellt. Im Schnitt 24%, rückleuchtend sogar um fast 50%. Mehr Wettbewerb im Ersatzteilehandel könnte sich also für die Verbraucher lohnen. Aber der freie Handel und die Zulieferer kommen oft nicht an die Daten der Autohersteller ran. Wenn sie etwa Bremsbeläge oder Ölfilter anbieten wollen, müssen sie einen riesigen Aufwand treiben. Was genau hat welcher Autobauer in welchem Auto verbaut? So kritisiert Hartmut Röhl vom Gesamtverband Autoteilehandel.
Die Vielzahl der Fahrzeugtypen und die Vielzahl der Varianten der einzelnen Fahrzeugtypen bringt es mit sich, dass für das gleiche Fahrzeug sehr unterschiedliche Komponenten benötigt werden. Und die Fahrzeughersteller behalten das Wissen, welche Komponenten benötigt werden, für sich bisher jedenfalls.
Der Gesamtverband Autoteilehandel hat deswegen den koreanischen Autobauer Kia verklagt. Dessen europäische Tochter sollte per Gerichtsentscheid verpflichtet werden, freien Händlern und Zulieferern elektronischen Zugang zu den Dateien zu gewähren, aus denen sich ergibt, was genau wo verbaut wurde. Denn nur wer Zugang zu diesen Daten hat, könne Kunden die passenden Teile liefern und damit richtig am Wettbewerb teilnehmen.
Die Automobilkonzerne sind sehr zurückhaltend, weil sie selbst das Geschäft machen wollen und weil das Ersatzteilgeschäft und das Servicegeschäft das ist, was für die Händler der Automobilhersteller noch die größte Rendite bringt.
In den unteren Gerichtsinstanzen hat der Verband teils gewonnen, teils verloren. Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht hat dann letztes Jahr dem höchsten Gericht der EU, dem EuGH, die Frage vorgelegt, was denn das europäische Recht dazu sagt. Die Luxemburger Richter haben nun entschieden, die Autohersteller müssen anderen Unternehmen auf dem Markt zurzeit noch keinen kompletten elektronischen Zugang zu Ersatzteilverzeichnissen gewähren. Sie verweisen darauf, dass es zwar ab September 2020 mit einer neuen Verordnung für die Autohersteller eine Pflicht gäbe, diese Informationen elektronisch rauszugeben. Aber das bisherige europäische Recht sehe das noch nicht vor. Für Hartmut Röhl vom Gesamtverband Autoteilehandel ist der Zugang zu den Daten, was wo verbaut wurde, dringend notwendig. Zumal 80% eines Autos ohnehin von der freien Teileindustrie hergestellt werden.
Es muss einfach so sein, dass der gesamte Reparaturmarkt in der Lage ist, ordnungsgemäße Reparaturen durchzuführen und ordnungsgemäße Teile zu liefern, denn nur so ist die Sicherheit in der Mobilität gewährleistet.
Der Richterspruch bedeutet für die Kunden, erst im nächsten Jahr kommen die freien Werkstätten an alle Daten, die sie aus ihrer Sicht brauchen, um problemlos günstige Ersatzteile zu bestellen.
Autohersteller müssen freien Ersatzteilhändlern nicht umfassende Informationen bereitstellen. Das hat der Europäische Gerichtshof heute entschieden, Gigi Deppe berichtete. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Mitarbeiter von Airbus. Sie stehen unter Verdacht, sich geheime Dokumente der Bundeswehr beschafft zu haben. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane.
Wirtschaftsspionage, so lautet der Vorwurf. Laut Berichten war das Unternehmen in Besitz von Dokumenten zu künftigen Beschaffungsvorhaben, wusste also, was die Bundeswehr bald kaufen will. Laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde die Regierung am Dienstag informiert.
Seitdem laufen auch in der Bundeswehr die eigenen Ermittlungen. Wir schließen uns dort auch sehr eng mit der federführenden Staatsanwaltschaft zusammen und stimmen uns auch entsprechend ab. Aber wie gesagt, es gibt noch keine Erkenntnisse, zumindest noch keine, die mir vorliegen. Ich kann nur sagen, dass die Untersuchungen aufgenommen worden sind.
Airbus selbst hat eine externe Anwaltskanzlei mit der Aufklärung beauftragt. Vor der Sitzung des Klimakabinetts morgen kommt heute Abend der Koalitionsausschuss von Union und SPD für Vorabberatungen zusammen. Es gibt noch viel zu klären, unter anderem die Frage, wie ein Preis für das Treibhausgas CO2 geregelt werden könnte. So ein Preis allein werde aber für keine Wende reichen, sagte Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung heute im rbb-Inforadio.
In der Realität wird Folgendes passieren. Wenn Sie sehr hohe CO2-Preise haben, wird man sie deckeln. Das schlägt sogar jetzt die CDU schon vor, bevor sie das überhaupt eingeführt hat. Das heißt, man hat Obergrenzen und wird damit keine ausreichende Höhe an CO2-Preisen erreichen können, politisch induziert, um tatsächlich diese Wende hinzubekommen.
Es müsse auch gefördert werden, so Kempfert, etwa bei Gebäudesanierungen, erneuerbaren Energien und Elektromobilität. In einem Strafprozess um die Atomkatastrophe in Fukushima sind drei frühere Topmanager des Kraftwerkbetreibers TEPCO freigesprochen worden. Das Urteil erging am Bezirksgericht in Tokio. Die Richter folgten damit der Verteidigung. Demnach waren das Erdbeben und der davon ausgelöste Tsunami für die Manager nicht vorhersehbar, der Atomunfall daher nicht zu verhindern. Trotz der hohen Nachfrage am Wohnungsmarkt in den Städten sind in Deutschland erneut weniger Wohnungen genehmigt worden. Von Januar bis Juli wurden 3,4% weniger bewilligt als im Vorjahreszeitraum. Für rund 196.000 Wohnungen gab es hingegen die Freigabe. Laut Statistischem Bundesamt sind im Hochsommermonat Juli besonders wenige Genehmigungen erteilt worden, 8,6% weniger.
Die Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hane. Vielen Dank und willkommen zur Wirtschaftspresseschau. Die US-Notenbank hat gestern Abend den Leitzins um weitere 25 Basispunkte gesenkt. Wir haben ausführlich darüber berichtet und es gibt schon eine erste Zeitungsstimme dazu.
Damit, schreibt die Börsenzeitung, reagiere die Notenbank auf die Schwächesignale der US-Wirtschaft, die sowohl bei den harten Makrodaten als auch bei Stimmungsindikatoren in der jüngeren Vergangenheit immer wieder zutage getreten sind. Und wie geht es weiter? Der US-Handelskonflikt ist bei weitem nicht aus der Welt geschafft. Wenn es schlecht läuft, wird er noch Jahre anhalten und damit kräftige Spuren in den Volkswirtschaften hinterlassen. Und damit wird Fed-Chef Powell kaum etwas anderes übrig bleiben, als der US-Wirtschaft weiter unter die Arme zu greifen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich mit der Oetker-Gruppe. Dort bleibt im Moment kein Stein auf dem anderen. Jetzt steht auch das hauseigene Bankhaus Lampe zur Disposition. Der Oetker-Konzern, dessen Gesellschafter schon lange zerstritten sind, kann die hohe Komplexität in seinem Portfolio angesichts wachsenden Wettbewerbs im Lebensmittelgeschäft nicht mehr vernünftig managen. Was nicht zu diesem Kernsegment gehört, kommt deshalb auf den Prüfstand. Das lässt sich als vernünftige Bereinigung sehen. Aber gleichzeitig wird immer deutlicher, dass von der früheren, diversifizierten Oetker-Struktur womöglich nicht viel übrig bleibt. Viele bayerische Zeitungen kommentieren das Milliardenprogramm für Forschung und Technologie von Ministerpräsident Söder. Natürlich geht's bei Söder nie ohne Trommelwirbel, Show-Effekte und Superlative, notiert die mittelbayerische Zeitung aus Regensburg. Sein Konzept sieht er selbst als international beispielgebend, was reichlich Vorschusslorbeer ist. Doch der Kurs, den er mit seinem Programm einschlägt, stimmt. Mehr Geld für Technik, Wirtschaft und Bildung und ein Turbogang bei bereits beschlossenen Investitionen sind der richtige Weg. Die Landshuter Zeitung formuliert eher skeptisch: Der Haushalt ist ohnehin durch viele Wahlversprechen belastet und viele der jetzt neu vorgestellten Reformprojekte werden nach einer Anschubfinanzierung dauerhafte Kosten auslösen. Nicht zuletzt die 1000 Professorenstellen, die Söder in technologischen Zukunftsfeldern einrichten will. Fatal wäre es, wenn gerade große Vorhaben in ein paar Jahren aus Geldmangel wieder still und leise eingedampft werden müssten.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr mit Silke Hane am Mikrofon. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den 14 Uhr Nachrichten folgt hier Deutschland heute mit meiner Kollegin Ute Meyer am Mikrofon. Ein Thema bei ihr: Kieler Schüler sammeln Müll an den Stränden Schleswig-Holsteins.